SWR 2 Forum. Tatort Ehe. Wie bekämpft man häusliche Gewalt? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Sie werden misshandelt, gequält, verprügelt. Und die Täter, die ihnen das antun, sind keine unbekannten Verbrecher, sondern leben oft mit ihnen unter einem Dach, schlafen im selben Bett. Rund 140.000 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt gingen 2018 bei der Polizei ein. In über 80% der Fälle waren Frauen die Opfer und die Dunkelziffer ist hoch. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Wir leben in einer Gewaltkultur gegen Frauen, schreibt die Journalistin Antje Joel in ihrem Buch Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt, in dem sie erzählt, wie sie selbst jahrelang von ihrem Mann gepeinigt wurde. Was ist los mit diesen Männern, die ihre Partnerinnen würgen, treten und schlagen? Warum ertragen viele Frauen diese Übergriffe? Und wie lässt sich häusliche Gewalt verhindern? Darum soll es gehen in diesem SWR 2 Forum. Frau Joel, Sie waren 16, als Sie mit Ihrem Mann zusammengekommen sind. Er 26. Das erste Mal, dass er Sie geschlagen hat, war nach einer Silvesterfeier. Was ist da passiert?
Es war eine ganz normale Feier, würde ich sagen. Es war bei seinen Freunden, bei seinen Fußballkollegen. Er hatte mich vorher schon darauf vorbereitet, dass man auf der Silvesterfeier auch andere Frauen küsst. Das sei so üblich. Das hat er auch getan. Und ich habe mich mit seinem Fußballkollegen unterhalten. Und das hat ihm nicht gefallen. Ja. Und auf dem Nachhauseweg hat er dann mich verprügelt.
Das war mit Sicherheit ein Schock. Wie haben Sie reagiert?
Ich habe praktisch gar nicht reagiert. Ich habe so reagiert, wie viele Frauen reagieren. Ich habe mich klein gemacht und versucht, das Schlimmste abzuwenden, indem ich dem nicht allzu viel entgegensetze.
Wie ging das denn dann weiter? Also war Gewalt in Ihrer Beziehung ab da Normalität?
Ab da war es sicherlich noch nicht Normalität, aber es kam immer wieder vor und die Vorfälle häufen sich dann, wie es so üblich ist in gewalttätigen Beziehungen, wobei ich immer sage, gewalttätige Beziehungen, der Begriff stimmt auch nicht, sind die Täter, die gewalttätig sind, nicht die Beziehung. Also wie das mit gewalttätigen Männern so üblich ist, die Vorfälle häufen sich und sie intensivieren sich.
Mein zweiter Gast ist die Soziologin Dr. Monika Schreutle. Sie leitet an der Universität Erlangen-Nürnberg die Forschungsstelle Gender, Gewalt und Menschenrechte. Frau Schreutle, bei der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich den Satz gelesen, nirgendwo sind Frauen in Deutschland stärker in Gefahr als im eigenen Zuhause. Mhm. Also nicht in einsamen Parkhäusern, nicht in dunklen Parkanlagen, sondern daheim, in den eigenen vier Wänden. Stimmt das?
Ja, es zeigen Studien in ganz Europa und auch weltweit, dass wenn Frauen von Gewalt betroffen sind, dass es dann mit Abstand am häufigsten ist durch den Partner oder Ex-Partner und anders als bei Männern, die häufiger im öffentlichen Raum von Gewalt betroffen sind. Also die Weltgesundheitsorganisation hat es auch als epidemisches Problem beschrieben. Frauen sind mit Abstand am häufigsten durch Partner, Ex-Partner betroffen. Auch dadurch, dass es öfter langjährige Gewalt ist, auch stärker gesundheitlich belastet durch die Fälle.
Mhm. Anja Steingen ist Diplompsychologin und arbeitet in Köln bei der Fachstelle Gewaltprävention der Arbeiterwohlfahrt. Frau Steingen, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey spricht angesichts der Statistik zu häuslicher Gewalt von unvorstellbaren Zahlen. Warum führen wir eine MeToo-Debatte über sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz, aber keine über häusliche Gewalt?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Es hat ja auch viele Jahre gedauert, bis es zu dieser MeToo-Debatte über sexualisierte Gewalt gekommen ist. Und das ist auch noch am Anfang, würde ich sagen. Und ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit der häuslichen Gewalt. Es ist ein unglaublich stark tabuisiertes Thema, sowohl von Seiten der Täter als auch von Seiten der Opfer. Und ich glaube, es braucht so mutige Frauen wie Frau Joel, die wirklich damit an die Öffentlichkeit gehen und sagen, mir ist das passiert.
Und dabei, Frau Joel, gibt es ja auch prominente Beispiele. Die Sängerin Rihanna wurde von ihrem Freund verprügelt. Immer wieder werden bekannte Sportler und Hollywood-Stars, auch Politiker, von ihren Frauen angezeigt. Das Thema ist ständig in den Medien präsent und dennoch kein Aufschrei.
Ja, kein Aufschrei. Und was mich erbost, unser Fokus liegt immer auf den Opfern. Ja, wir reden über die Opfer, fast ausschließlich. Wie können die Opfer sich schützen, sodass sie erst gar keine Opfer werden? Was können die Opfer machen, wenn sie in dieser Beziehung sind? Wie können die Opfer sich befreien? Die Täter sind in unserer Diskussion über häusliche Gewalt fast komplett ausgeblendet.
Da haben Sie absolut recht. Also vielleicht kann ich mich da einklinken, weil ich ja mit Tätern arbeite. Das ist genau die Wahrnehmung, die ich auch habe, dass auch zum Beispiel bei Jugendämtern, wenn es zu häuslicher Gewalt gekommen ist, ganz stark der Fokus darauf liegt, was die Frauen jetzt tun müssen, um die Kinder zu schützen. Ja, wird unglaublich viel Druck auf die Betroffenen gemacht und die Männer werden teilweise noch nicht mal zum Gespräch oder tauchen da zum Teil noch nicht mal zum Gespräch auf. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein gesellschaftliches Phänomen ist oder ein psychologisches Phänomen wahrscheinlich sogar. Es ist für Außenstehende weniger gefährlich, sich mit dem Opfer auseinanderzusetzen und Ansprüche an das Opfer zu haben. Sich wirklich mit dem Täter auseinandersetzen würde zum einen bedeuten, sich der Gefahr stellen, die real auch da ist, gleichzeitig aber auch die Ohnmacht empfinden, die viele Opfer auch empfinden. Und ich glaube, das zu vermeiden, ist wirklich also auch bei vielen Professionellen in diesem Bereich zu beobachten. Und deshalb sind die Forderungen viel eher an die Opfer.
Frau Schreutle, wir wollen gleich über die Täter sprechen, aber zu Beginn würde mich doch nochmal interessieren, wo beginnt denn eigentlich häusliche Gewalt? Also einen heftigen Streit mit dem Partner, den haben wahrscheinlich viele schon erlebt, da ist man dann emotional aufgebracht, man ist wütend, es fliegen die Fetzen, wie man umgangssprachlich sagt, aber wo ist denn da die Schwelle? Ab wann wird aus einer harten Auseinandersetzung in einer Beziehung häusliche Gewalt?
Ja, also wo die Schwelle zu Gewalt beginnt, das können natürlich vor allem die Betroffenen selber sagen. Aber die Studien, die wir gemacht haben, bei denen wir viele, viele betroffene Frauen befragt haben, zeigen, dass es so oft nicht mit schwerer Gewalt beginnt. Also dass oft die Frau eingeschränkt wird in ihrer Bewegungsfreiheit, extreme Eifersucht des Partners vorhanden ist oder auch die Frau runtergemacht wird, sodass es erste Formen psychischer Gewalt sind, die aber nicht als solche erkannt werden, die übrigens auch sehr in hohem Maße gesundheitlich beeinträchtigend sein können. Und dann beginnt es oft mit ersten Gewalthandlungen, die dann wieder aufhören und die Frauen denken, okay, das war jetzt irgendwie eine Ausnahme, ein Ausbruch. Vielleicht, wenn ich nur so und so mich verhalte, wird es besser. Der Mann entschuldigt sich dann auch oft danach. Die Frau hofft immer weiter. Und das sind dann auch oft so Zyklen, wo die Frau weiter und immer mehr hofft, dass die Gewalt irgendwann aufhört, wenn sie sich nur so oder so verhält. Und sich die Frauen auch oft erst trennen, wenn sie merken, nee, das hängt nicht mit mir zusammen. Er ist derjenige, der schuld ist, der sich nicht zusammenreißen kann. Oder wenn sie merken, ich werde total krank davon oder die Kinder werden total krank davon. Also das heißt, Gewalt wird vielfach nicht als solche erkannt. Und auch viele Frauen, die wir befragen, während sie in einer gewaltbelasteten Beziehung sind, sehen die gleiche Handlung nicht so stark als Gewalt, sondern vielleicht eher als Ausbruch oder als Folge einer Alkoholfolge, die dann später nach der Trennung sehr klar als Gewalt auch definieren können.
Ja, die Frauen werden ja auch bestätigt gesellschaftlich in dieser Argumentation. Also die typischen Fragen, die ich auch bekommen habe, und ich glaube, da unterscheide ich mich nicht in anderen Frauen, ist, was hast du denn gemacht, um ihn zu provozieren? Was könntest du denn tun, dass es nicht wieder dazu kommt? Selbst die Bundesfrauenministerin, die hat jetzt diese Initiative ins Leben gerufen hat, Stärker als Gewalt, was ja löblich ist, schreibt dann auf ihrer Seite auch, schützen Sie sich. Mhm. Und damit liegt die Verantwortung wieder bei den Opfern, sich zu schützen.
Und da stimme ich auch völlig dieser Aussage zu, dass wir jahrelang tatsächlich uns nur um die Betroffenen, die Opfer gekümmert haben, was natürlich wichtig war, dass Frauen, die betroffen sind, auch Hilfe und Unterstützung bekommen. Aber das sehr wenig, und da ist jetzt gerade die Debatte, muss man jetzt auch total aufpassen im Augenblick, dass es dann wieder so an Einzelfällen festgemacht wird, sehr wenig darüber gesprochen wird, was haben wir eigentlich für Geschlechterverhältnisse, was stehen denn da für Ideen dahinter bei Männern, die ihre Frauen schlagen, und dass sehr wenig sozusagen das patriarchatskritisch auch diskutiert wird. Also was bedeutet es denn, wenn vor allen Dingen Männer, vor allen Dingen Frauen Gewalt antun, weil die Frau sich trennen will oder weil die Frau mit anderen Menschen spricht, weil sie sich nicht isolieren lässt oder weil sie einfach auch ihren Weg beruflich gehen will. Und das geht immer wieder unter. Also die Debatte geht, muss man gerade wirklich aufpassen, jetzt wo auch Gewalt gegen Männer ins Spiel kommt, dass es so als Einzelfälle betrachtet wird und dieser ganze patriarchalische Kontext, der eben nicht nur bei Menschen sogenannte anderer Kulturen da ist, der geht ganz leicht unter. Und das, viele junge Menschen wollen jetzt auch andere Geschlechterverhältnisse haben. Und ich glaube, wir sollen über Geschlechterverhältnisse sprechen und nicht nur über Einzelfälle.
Ja, bevor wir das tun, würde ich gerne nochmal auf die Beziehungsebene runtergehen. Frau Joel, dass Ihr Mann Sie schlägt, haben Sie das in irgendeiner Weise kommen sehen?
Nee, das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Das ist ja auch zum Beispiel ein Vorwurf, der oft an Frauen gerichtet wird. Ich habe das auch gehört, du hast dir einen Schläger gesucht. Ich habe mir keinen Schläger gesucht. Ich habe einen unheimlich witzigen, eloquenten, gut aussehenden, gut gekleideten, unterhaltsamen Mann gefunden. Und dieser Mann hat sicherlich im Vorfeld Anzeichen gezeigt, die aber weder mir aufgefallen sind, noch Umstehenden. Also Witze über mich machen, Witze über Frauen im Allgemeinen machen, da findet man auch immer leicht Mitlacher. Aber in so einer Kultur gedeiht eben auch das andere, gedeiht auch die physische Gewalt. Und ich glaube, Frau Schöttl, Sie haben das halt eben gesagt, der Vorläufer ist ja oft emotionale Gewalt. Und in einer UN-Studie haben 59% der deutschen Frauen angegeben, 59%, dass sie von ihrem Partner emotional misshandelt werden. Das heißt, erniedrigt, gedemütigt, finanziell isoliert, sozial isoliert. Und das ist das Vorspiel zur körperlicher Gewalt. Die körperliche Gewalt ist, auf Englisch sagt man, ein Reinforcer, also ein Verstärker. Dessen, was ohnehin schon da ist. Dieses Muster der Kontrolle und der Macht, das ohnehin schon da ist, wird durch die körperliche Gewalt nur verstärkt. Evan Stark, ein US-Forensiker, der seit Jahrzehnten auf dem Gebiet forscht, sagt, wenn Sie auf körperliche Anzeichen für häusliche Gewalt warten, nicht nur auf schwere körperliche Anzeichen, sondern auf körperliche Anzeichen überhaupt, dann werden Sie 98% der häuslichen Gewaltfälle übersehen.
Frau Scheinigen, ich stelle mir das aus Sicht der Frauen auch schwer vor. Man ist verliebt, man hat große Gefühle für den anderen, sieht in dem vielleicht den wichtigsten Menschen im Leben. Wie soll man da erkennen, dass im Gegenüber ein Gewalttäter steckt?
Ja, also da muss ich Frau Joel absolut recht geben. Das ist ja nicht so, wie man sich das vorstellt, dass das irgendwelche kriminellen Monster sind, die durch die Straßen laufen, denen man das auf Distanz ansehen würde, sondern im Gegenteil, es sind oft sehr nette, gebildete Männer, die vordergründig auch Gewalt ablehnen, die vordergründig auch ein modernes Geschlechterbild vertreten. Und oft haben es die Frauen ganz besonders schwer in ihrem Umfeld, dass man ihnen dann Glauben schenkt. Also wir müssen an der Stelle vielleicht wirklich sagen, dass Täter häuslicher Gewalt keine homogene Gruppe sind. Natürlich gibt es die Kriminellen, die auch noch ihre Frauen schlagen, aber es gibt eben auch Männer, die vordergründig ganz normal wirken und denen man das so nie zutrauen würde.
Das heißt, der Lkw-Fahrer, der nach Feierabend zu viel trinkt und seine Frau schlägt, der Arbeitslose, der seinen Frust an seiner Partnerin auslässt, die Bilder, die man im Kopf hat, das sind Klischees.
Das sind tatsächlich Klischees, ja.
Das hat sich auch ganz klar in Studien gezeigt, also dass keine Bildungs- und Sozialkomponente hat in Deutschland, also dass alle Bildungs- und Sozialschichten betroffen sind und nicht irgendwie Menschen nur in prekärer sozialer Lage, sondern ganz im Gegenteil, auch durchaus auch Frauen und Männer in gehobener sozialer Lage.
Ja, der lässt sich das einfach leichter verstecken, ne?
Genau, so eben ist es.
Das. Und dann ist es oft so in der Kennenlernphase, dass diese Männer ganz besonders sympathisch wirken können, zugewandt wirken können. Manche Frauen beschreiben das so, wie ich hatte das Gefühl, das ist der Traummann, der hat mir die Sterne vom Himmel versprochen. Also mit ein bisschen mehr Wissen über die Thematik könnte man da hellhörig werden, aber ich glaube, das ist wirklich zu viel verlangt in der Situation, wo man sich gerade verliebt. Und dann empfinden also Täter immer Situationen, wenn sie sich falsch verhalten haben, finden sie Rechtfertigungen dafür, Erklärungen, die dann meistens auch auf die Frau zurückgreifen, also indem sie dann sagen, ja, du hast mich auch provoziert oder ich war so im Stress und dann musst du mich auch in Ruhe lassen. Ne? Also so, dass die Frau sich tatsächlich dann auch überlegt, naja, eigentlich ist er ja netter und warum habe ich da jetzt auch was gesagt? Also das ist durchaus nachvollziehbar, wie man in diese Gewaltdynamik letztendlich auch als betroffene Frau reinrutscht.
Und auch dieses Bild, Liebe auf den ersten Blick, das ist ja auch ein Traumbild, was uns allen projiziert wird. Also Hollywood, Frauenromane, Frauenzeitschriften ganz vorne ran, ist immer wieder, wenn sie also nicht in den ersten 3 Sekunden wissen, dass das der Mann ihres Lebens ist, dann ist es ja wohl nichts, ne?
Ja, also es gibt auch so Comics für die Prävention bei jüngeren Frauen und Mädchen, dass wenn bestimmte Dinge auftauchen, sozusagen, dass es auch als Red Flags gesehen wird. Also nur wir zwei und sie.
Also Red Flags, das sind Warnhinweise.
Ja, Warnhinweise. Du gehörst nur mir und dieser Versuch der Täter, die Frauen in so eine Isolation zu bringen oder auch runterzumachen. Das ist ganz gut, diese Comics auch zur Prävention. Und ich habe gemerkt, dass auch manche jüngere Frauen das wissen und dann auch ihre Freundin ansprechen. Also wenn da sozusagen so arg geschwärmt wird über den Mann, der jetzt dich auf Händen trägt, dass dann auch andere, also die sozialen Umfelder sind ja extrem wichtig, dass man das dann eben nicht so nur als Traumbild stehen lässt, sondern auch das dahinter auch erkennen kann, wo, in welche Richtung sich es bewegt. Aber trotzdem ist es so, dass das natürlich wirkungsmächtige Bilder sind, die wir permanent in Spielfilmen auch sehen und die auch in den Köpfen drin sind und auch erstmal drin bleiben.
Ja.
Wobei man sagen muss, also diese Entwicklung, dass Frau auf gleicher Augenhöhe starkes Gegenüber ist, da sind wir insgesamt einfach noch nicht weit genug und leider sind, glaube ich, auch die Männer noch im Großen und Ganzen noch nicht weit genug. Also viele Männer fühlen sich auch einfach bedroht. Dadurch, dass eine Frau auf Augenhöhe ist, fühlen sich dann sogar eher unterlegen, wenn eine Frau auf Augenhöhe ist. Und das ist genau der Punkt, den ich ansprechen wollte. Also um Gewalt auf Dauer zu verhindern, muss man viel in den Köpfen, im Bewusstsein verändern, auch von Frauen und von Männern. Und auch, ich denke, auch viel gesellschaftlichen Diskurs haben, welche Geschlechterverhältnisse wollen wir denn haben? Und da muss ich sagen, da wünsche ich mir auch die Männer, die ganz klar und eindeutig auch gegen Gewalt einstehen. Weil auch Männer, die Gewalt erleben, erleben die weit überwiegend durch andere Männer. Also das heißt, nicht alle Männer sind natürlich gewalttätig, aber dass das ein gesellschaftliches Problem ist, Gewalt und Männlichkeit, und wir da mehr auch kooperieren und Bündnisse schließen gegen Gewalt und auch gegen Geschlechterverhältnisse, die Frauen zu Objekten machen, unterdrücken, klein machen, dann glaube ich, können wir relevant vorankommen, aber nicht, indem wir immer nur einzelfallbezogen arbeiten.
Aber lassen Sie uns noch mal einen Blick auf diese Gruppe der gewalttätigen Männer werfen. Die Frage ist ja, woher kommt die Gewalt? Warum ist mein Mann ein Schläger? Frau Schubel, die Frage hat Sie ja auch umgetrieben.
Ja, also anfangs hat mich eher natürlich die Frage umgetrieben, die Frauen umtreiben sollen. Nämlich, was trage ich dazu bei, dass mein Mann jetzt hier so ist, ne? Ja, was macht Männern zu Schlägern? Sicherlich nicht die Frau, die ihn provoziert. Und sicherlich nicht der Alkohol. Auch Alkohol ist nur ein Verstärker, das haben Studien auch herausgefunden. Also Lonnie Bancroft, der aus der 30 Jahren oder 40 Jahren mit Tätern in Amerika arbeitet, hat das sehr schön gesagt. Also wenn Sie einen Alkoholiker haben, der seine Frau schlägt, dann ist nicht das Ziel, ihn zum Nicht-Alkoholiker zu machen, also ihn nüchtern zu bekommen, ja? Er hat es nicht einmal erlebt, sagt er, dass dadurch der Mann dann nicht mehr geschlagen hat. Alles, was sie haben, wenn sie seinen Alkoholismus behandeln, ist, dass sie einen nicht alkoholkranken Schläger haben. Sie haben dann einen nüchternen Schläger. Die Wurzel des allen ist, dass Männer sich Frauen überlegen fühlen. Dass Männer glauben, dass sie das Recht dazu haben. Im Englischen gibt es das Wort Entitlement. Männer empfinden, dass sie die Berechtigung haben, Frauen zu kontrollieren. Und in letzter Instanz dann eben durch physische Gewalt. Und auch darin werden sie gesellschaftlich bestätigt. Deswegen möchte ich noch mal darauf eingehen, eben warum wir uns also nicht auf die Täter fokussieren. Ja, einerseits glaube ich, Angst ist, ich glaube, Frau Steingen hat das gesagt, Angst ist sicherlich ein Teil, sich mit dem Opfer zu befassen. Das ist man auf der sichereren Seite selber. Und andererseits, wenn man sich mit den Tätern befasst, dann muss man sich fragen, was steckt denn gesellschaftlich dahinter? Dass es eben nicht nur individuelle Täter sind, die sicherlich auch individuell bestraft werden müssen, aber hinter diesen Tätern stecken soziale und kulturelle Strukturen, die das ermöglichen und fördern.
Frau Steingen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist der Ursprung der Gewalt die Angst vor Kontrollverlust?
Ja, also ich würde tatsächlich nochmal zurückgehen auf diese gesellschaftlichen Geschlechterbilder, die Frau Joel und Frau Schröttle eben angesprochen haben, weil das ist tatsächlich der Kern des Ganzen. Das muss man schon ganz klar so sagen. Und es ist ja nicht nur so, dass gewaltbetroffene Paare diese Geschlechterbilder in sich tragen, sondern auch im Helfersystem tragen die handelnden Personen dies in sich, in der Justiz, bei der Polizei. Und wie gesagt, das sind oft, diese Bilder sind oft so versteckt, dass sie nicht wirklich bewusst sind. Aber es gibt dann doch die Erwartung, die Frau soll sich anpassen. Oder ich habe neulich von der Familienrichterin gehört, naja, wenn die einen Türken heiratet, dann weiß die doch, dass die abends nicht mehr um 10 rausgehen darf. Also ne, solche Bilder sind in den Köpfen von uns allen. Mhm. Und solange das so ist, wird Gewalt in den Familien natürlich auch immer wieder befördert. Dann kommt natürlich dazu, was bringt das gesellschaftliche System mit an Gesetzen, an Vorschriften und so weiter. Das ist natürlich auch extrem wichtig. Und wir machen leider die Erfahrung bei häuslicher Gewalt, dass schon auf der Ebene des Strafverfahrens 80-90% der Strafverfahren folgenlos für den Täter eingestellt werden. Und das ist natürlich ein gesellschaftliches Signal auch an die Opfer. Ja, also, oder natürlich auch an die Täter. Du darfst eine Frau schlagen. Fahrrad klauen darfst du nicht, dafür wirst du bestraft. Aber Frau schlagen passiert in aller Regel nichts.
Ja. Klar, aber dennoch, Frau Schrittel, lassen Sie mich das verstehen, weil wir reden die ganze Zeit von gesellschaftlichen Rollenmustern, die in unseren, die auch in meinem Kopf drin sind, als Mann. Aber dennoch, der eine schlägt seine Frau, der andere schlägt sie nicht. Also dennoch muss es ja irgendwie auslösende Momente geben. Es muss noch etwas dazukommen, damit ein Mann seine Frau schlägt.
Also ich denke schon, die Basis ist sozusagen, wie in unserer Gesellschaft männliche Identität auch gefasst ist. Also solange männliche Identität als ich muss der Überlegene sein, ich muss die Kontrolle haben gefasst ist, ist die Gefahr einfach groß, dass wenn die Kontrolle entgleitet, dass dann mit Aggression und Gewalt reagiert wird, weil dann sozusagen der Mann sich bedroht fühlt in seiner Identität. Und natürlich ist die Mehrheit der Männer nicht offen gewalttätig. Man kann sagen, jetzt, wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, Teil kann Frauen anders kontrollieren als über Gewalt. Und natürlich gibt es aber auch Männer, die überzeugt sind, dass es nicht ihr Recht ist, eine andere Person zu schlagen. Und es gibt auch Männer, die auch andere Identitäten entwickeln und mit der Partnerin auch einfach eine gleichberechtigte Beziehung haben wollen und dafür auch einstehen. Das ist jetzt der letzte Punkt, das dafür einstehen, da fehlt es oft noch. Ja, also es ist sozusagen, was Frau Joel vorher gesagt hat mit den Witzen, wo dann alle schön mitlachen. Es gibt selten Männer, die dann sagen, also das finde ich jetzt nicht lustig oder also ehrlich gesagt bin ich eher für gleichberechtigte Geschlechterbeziehungen. Also die dann auch anderen Männern da auch Kante zeigen in dem Augenblick, die das eben zum Beispiel jetzt auch bei sexueller Belästigung nicht als pikant finden und sondern auch klar Stellung beziehen. Das betrifft Frauen und Männer, dass wir da einfach klare Stellung beziehen müssen. Und ich denke trotzdem, dieser Punkt der männlichen Identität ist einfach eine Wurzel, eine Basis und da muss es eigentlich hingehen in der Sozialisation, dass männliche Identität nicht davon abhängt, irgendjemand gegenüber überlegen zu sein, ja? Also nicht die Hierarchie, sondern die Kooperation. Und es gibt auch schon Haufen junger Männer, die da in eine andere Richtung gehen. Das ist, finde ich, sehr wichtig, ja. Also, dass man jetzt nicht sagt, die einen sind die guten, die anderen sind die bösen Männer, sondern dass man erkennt, dass wir sozusagen dieses Problem haben, dieses Problem der männlichen Identität und dass es für viele Jungs auch schwierig ist, die da raus wollen. Zum Beispiel werden die ja auch mit Gewalt bedroht, als schwul bezeichnet, ja, wenn sie sich nicht wehren oder wenn sie keine Gewalt ausüben. Also da müssen wir ran, ja, und da müssen Frauen und Männer ran.
Frau Joel, eine Szene in Ihrem Buch, die hat mich sehr bewegt, nachdem Ihr Mann Sie wieder einmal verprügelt hat, da sagt er später zu Ihnen den Satz, ich schlage doch nur dich, ja, also als sei eine gebrochene Nase eine Auszeichnung, ein Privileg. Verwechseln prügelnde Männer Gewalt mit Liebe?
Ich glaube, gewalttätige Männer verwechseln Kontrolle mit Liebe. Und auch das haben viele von uns in der Gesellschaft mit ihnen gemein. Also dieses Ausschließliche, was ich ja eben auch schon sage, also du bist mein Ein und Alles, du gehörst mir, ich gehöre dir. Das ist ja eine Kontrolle. Aber wir setzen das oft mit Liebe gleich, solche Bilder.
Ich weiß auch gar nicht, ob gewalttätige Männer sich so viel Gedanken darüber machen, ob das jetzt Liebe ist, ehrlich gesagt. Es ist einfach ein Gefühl, sozusagen ist mein Recht, die nimmt mir da was. Also im Prinzip ist es auch schon ein bisschen eine relativ dumpfe Sache, die da abläuft. Und ich glaube aber, das ist auch gar nicht die richtige Frage. Also das ist jetzt wieder so ein bisschen so eine Gewalt und Liebe und so weiter, ja. Ich glaube, es geht jetzt einfach in die Richtung, ob die Gesellschaft bereit ist, konsequent hier Gewalt schon in der kleinsten Ebene der Beziehung abzubauen oder ob sie nicht dazu bereit ist. Wir haben im Bereich Gewalt in der Erziehung hatten wir Anfang der 2000er eine riesige Kampagne, wo es darum geht, dass elterliche Gewalt einfach nicht mehr akzeptiert wird und nicht mehr akzeptabel ist, ja. Und die hat große Wirkung gezeigt. Also 5 Jahre später konnte man die Wirkung schon sehen. Und wir müssen jetzt auch bei Gewalt gegen Frauen nochmal deutlicher vorankommen, indem wir einfach formulieren, welche Geschlechterbeziehung wir haben wollen, welche wir nicht haben wollen. Und das bedeutet dann zum Beispiel auch bei Sorgerechtsstreitigkeiten, dass ein Mann, der seine Frau schlägt, Kinder kriegen das immer mit, dann nicht als eventuell guter Vater gesehen werden kann. Ja. Und da ist meiner Meinung nach, ist da eben, wie das auch jetzt beide Diskutantinnen schon gesagt haben, die Gesellschaft nicht klar, die Gerichte, die Polizei sind dann nicht wirklich klar, was es bedeutet und wie das einzuordnen ist.
Ja, da gibt es eine Studie der Universität in Los Angeles, also die ganz klar herausgefunden haben, dass Täter eben auch Sorgerechtsstreitigkeiten, Jugendämter, wie es ja in Deutschland gibt, und Familiengerichte nutzen, um weiter zu manipulieren und weiter Kontrolle über ihre Ex-Partnerin auszuüben. Und dass die Gerichte da einfach nicht, entweder sie lassen sich über den Haufen rennen von diesen Männern oder über den Haufen diskutieren und manipulieren, oder sie manipulieren mit. Also mir ist auch angedroht worden, mir ist ein Strafgeld angedroht worden, ein Bußgeld, wenn ich meine Kinder diesem gewalttätigen Mann nicht zuführe. Das war die Formulierung, ne? Ja, oder dass die Kinder mit der Gerichtsvollzieherin abgeholt werden. Das hat mir das Gericht angedroht. Und das ist auch eine unglaubliche Zwickmühle, in die diese Frauen gedrängt werden. Also einerseits, wenn sie in der gewalttätigen Beziehung sind, die eben eine Beziehung mit einem gewalttätigen Mann ist, wenn sie also in dieser Beziehung sind, dann ist, also sie muss da raus, um ihre Kinder zu schützen, ja? Und hat sie sich dann von dem Gewalttäter getrennt, dann auf einmal ist er aber der Vater und hat unglaubliche Rechte und dem müssen die Kinder zugeführt werden, ja.
Ja, da stimme ich total zu. Und die Signale, die da Gesellschaft, Politik, Institutionen setzen, sind eigentlich wirklich ganz hoch problematisch, weil die Kinder sehen einerseits jetzt durch das Gewaltschutzgesetz ja, also sagen, es ist eine Sache, wo interveniert wird, wo interveniert werden muss. Und zugleich können sie dann einfach so den Vater wiedersehen. Und ich finde es absolut wichtig, dass Väter vorher auch Trainingskurse bekommen, wo sie sich Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich auch für ihre Kinder bedeutet und wie sie auch ihre eigene Gewalttätigkeit gegenüber ihren Kindern kommunizieren. Weil sonst haben wir gleich wieder die nächste Generation von gewalttätigen Jungs, die da aufwachsen, wenn sie merken, das scheint scheinbar völlig egal zu sein, ja, wie der Vater sich verhalten hat. Und da müssen, denke ich, schon auch Kinder spüren und mitbekommen. Also da muss auch eine Verhaltensänderung da sein. Ich glaube, da kann auch Frau Steingen kann auch einiges dazu sagen, zur Täterarbeit, die muss jetzt einfach auch gestärkt werden. Wir müssen jetzt an die Täter ran, wir müssen da Verhaltensänderungen bewirken. Und da war auch eine klarere Haltung in den Institutionen.
Ja, Frau Steingen, genau zu diesen Tätern hätte ich nämlich nochmal eine Frage. Frau Joel, Sie schreiben in Ihrem Buch, in der Beziehung zu Ihrem ersten Mann, da gab es von Anfang an ein Machtgefälle. Sie waren gerade 16, er 10 Jahre älter. Sie hatten keinen Beruf, kein eigenes Einkommen. Frau Steingen, deshalb die Frage, suchen sich gewalttätige Männer ihre Opfer gezielt aus?
Also wie gesagt, Täter häuslicher Gewalt sind keine homogene Gruppe. Es gibt Männer, die sich gezielt unterlegene Frauen aussuchen. Das ist aber durchaus kein gängiges Muster. Also ich kenne auch Managerinnen, die mit gewalttätigen Männern zusammen waren, wo das Problem genau umgekehrt war, dass er in einer unterlegeneren beruflichen Position war, das nicht ertragen konnte. Es geht halt immer wieder um dieses Machtherstellen in einer gewalttätigen Beziehung. Also dass der Täter versucht, Macht über das Opfer herzustellen. Und das ist nicht unbedingt schon so, dass er sich am Anfang dafür eine schwache Frau sucht, sondern ne, das ergibt sich oft in der Beziehung dann. Wie kann er da Macht herstellen?
Also ich glaube, dass es oft umgekehrt ist oder nicht zwingend immer, weil die Frau muss für den Täter auch etwas darstellen.
Genau.
Also die muss präsentabel sein für ihn. Aber er persönlich muss sie im Griff haben.
Genau, das ist es. Also sie soll möglichst gut aussehen, ne, soll möglichst auch gesellschaftlich anerkannt sein, häufig. Das kann man, wie gesagt, nicht auf alle Täter runterbrechen. Wir haben uns jetzt bis jetzt viel mit diesem Thema Geschlechterbilder oder gesellschaftliche Strukturen als fördernde Faktoren für häusliche Gewalt befasst. Was jetzt eben auch schon mal angeklungen ist, was aber aus meiner praktischen Erfahrung ganz, ganz wichtig ist, ist die Gewalt in der Familie. Also ich habe in fast 20 Jahren Täterarbeit mit ganz, ganz wenigen Männern nur gearbeitet, die nicht selbst Gewalt erfahren haben in ihrer eigenen Biografie. Also sei es, dass sie die Partnerschaftsgewalt der Eltern miterlebt haben oder sei es, dass sie selbst Opfer von Misshandlung, Missbrauch und Ähnlichem geworden sind. Und man muss sich ganz einfach vorstellen, dass das natürlich, wenn Kinder sowas erleben, das hatte Frau Schröttle ja eben auch schon angesprochen, die eigene Entwicklung ganz maßgeblich beeinträchtigt. Also die Art und Weise, wie man später in Beziehungen mit anderen geht. Also ist man überhaupt in der Lage, vertrauensvolle Beziehungen einzugehen? Und bei vielen gewalttätigen Männern ist es eben so, dass es da ein großes Defizit gibt. Also dass Beziehungen nicht auf Vertrauen basieren, sondern eben auf Macht und Ohnmacht und Kontrolle. Also Eifersucht ist zum Beispiel so ein sehr häufiges Stichwort in häuslichen Gewaltbeziehungen. Also dass die Täter sehr, sehr eifersüchtig sind. Und das wird häufig eben auch missverstanden am Anfang als, der liebt mich so sehr. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, wenn wir aus häuslicher Gewalt aussteigen, dann braucht es diese gesellschaftlichen Veränderungen, ein Umdenken, was die Geschlechterbilder betrifft und eine Gleichberechtigung an der Stelle. Es braucht aber auch ganz, ganz früh Hilfen für betroffene Familien, dass sich das eben nicht immer wieder und wieder und wieder transgenerational weitergibt.
Mhm. Neben den familiären Erfahrungen wird als Erklärung für häusliche Gewalt auch häufig der kulturelle Hintergrund herangezogen. Frau Schrödle, Frauen, die vor ihren gewalttätigen Männern flüchten, die können Hilfe in einem Frauenhaus bekommen. Anfang 2019 waren nach Recherchen des ARD-Magazins Panorama bundesweit rund 70% der Plätze von Frauen mit ausländischer Herkunft belegt. Wenn die AfD-Politikerin Beatrix von Storch davon spricht, häusliche Gewalt gegen Frauen sei importierte Gewalt, hat sie recht?
Nein, hat sie natürlich überhaupt nicht recht. Weil wir in Dunkelfeldstudien sehen, dass Migrationshintergrund bei einem Teil der Frauen eine Rolle spielt, aber dass die Mehrheit der von Gewalt betroffenen Frauen in Deutschland keinen Migrationshintergrund hat und auch die Mehrheit der Täter keinen Migrationshintergrund hat. Was wir sehen in den Frauenhäusern ist, dass natürlich Frauen, die eher in prekären Situationen sind, eher dann das Frauenhaus als Zuflucht nutzen. Deswegen sehen wir auch mehr Gewalt gegen Migrantinnen in den Institutionen. Oder dass, wenn eine Frau zum Beispiel jetzt in einer hellhörigen Mietswohnung wohnt, dass dann eher mal die Polizei kommt, als wenn sie in einer Villa hier in Grünwald wohnt. Das heißt also, die Gewalt, die sichtbar wird in den Institutionen, die ist in höherem Maße als die Gewalt, die im Dunkelfeld ist, auch Gewalt in den prekären sozialen Lagen stattfindet. Und dadurch entsteht natürlich so ein Missverhältnis, wobei man sagen muss, die AfD nutzt das Thema ja eigentlich auch nur, um Ressentiments gegen Migranten, Migrantinnen zu bedienen. Also der AfD geht es ja gar nicht um den Schutz von irgendjemand, wenn eine deutsche Frau betroffen ist. Interessiert es die Rechte überhaupt gar nicht.
Ja. Das ist, finde ich, ja überhaupt schon ganz drollig. Also die AfD möchte ja die Frauen offenbar vor diesem muslimischen Frauenbild schützen, hat aber ein ganz ähnliches traditionelles Frauenbild, ne?
Ja.
Was wieder zu solchen Gewaltstrukturen führt, also vom Regen in die Traufe oder ja.
Ich würde gerne nochmal trotzdem was zum kulturellen Hintergrund ergänzen, weil das hat natürlich schon insofern was damit zu tun, wenn Gesellschaften sehr patriarchal ausgerichtet sind und an Frauen der Anspruch besteht, sich zum Beispiel ihren Partner gar nicht selber aussuchen zu dürfen und eine Ehe auf keinen Fall verlassen zu dürfen und dann unter Umständen sogar mit dem Tode bedroht zu sein, wenn sie es tut. Dann haben wir natürlich schon andere Problemlagen auch nochmal, die auch kulturell oder sagen wir traditionell mitgeprägt sind. Ich würde das nicht gerne als Kultur bezeichnen, dass man Frauen misshandeln darf.
Was halt interessant ist, Kultur ist halt nicht einfach immer nur die Kultur der anderen, sondern Kultur ist auch die eigene Kultur. Also wir haben ein großes europäisches Netzwerk jetzt zu Femiziden, also Tötungsdelikten an Frauen, und sehen natürlich, dass wenn ich aus einer Kultur komme, wo es unterstützt wird, dass wenn die Frau sich trennt oder sich nicht entsprechend verhält als Partnerin, dass ich dann das Recht habe, sie umzubringen, natürlich hat es eine Auswirkung, ja. Mhm. Und zugleich sehen wir aber, wie viele Frauen mit deutschem Hintergrund auch getötet werden. Und wir sehen es in der Literatur, aber auch in Filmen, dass es da auch sozusagen gesellschaftlich unterstützte Motive dafür gibt. Ja, allein schon das Verständnis zum Beispiel für einen Eifersuchtsmord zeigt, dass sozusagen auch unsere Kultur dieses Motiv akzeptiert, dass unter bestimmten Umständen eine Frau umgebracht werden darf, auch wenn es in dem so die Rechtslage natürlich anders ist.
Ja, das geht bis dahin, dass dann Zeitungsschlagzeilen lauten: Mord aus Liebe.
Eifersuchtsdrama, Beziehungsdrama.
Genau, ne? Das sind ja völlige Bagatellisierungen für das, was da tatsächlich passiert ist. Das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun.
Ja, aber das ist nicht nur die Presse, also auch Gerichte. Ne? Die Kollegin Elisabeth Rethke bei der Zeit hatte ja alle Frauenmorde durch Partner oder Ex-Partner, die 2018 erfolgt sind, also genau aufgelistet in einem Artikel in der Zeit. Und da gab es gleich der zweite Fall, war eine Frau, die ihren Mann verlassen wollte, der sie darauf gewürgt und mit 32 Messerstichen, glaube ich, erstochen hat. Und das Gericht hat befunden, es sei nicht Mord, es sei nur Totschlag, denn dass sie ihn habe verlassen wollen, habe ihn den Boden unter den Füßen weggezogen. Dieser Mann war nur traurig.
Ja, genau.
Und 122, genau, Frauen in Deutschland kostet es allein 2018 die Traurigkeit ihrer Partner oder Ex-Partner das Leben. Ne?
Ja. Und was man auch wirklich sagen muss, Frauen sind wirklich noch viel zu wenig geschützt, wenn sie in extremen Bedrohungslagen sind. Die Frauenhäuser sind voll. Jede zweite Frau wird abgewiesen, die in einer akuten Gewaltsituation einen Platz braucht. Ja. Und ich habe das selbst vor kurzem, als ich für einen befreundeten Anwalt gesucht habe, nach einer Unterkunft für eine Frau, die extrem bedroht war. Da war also wirklich große Gefahr, dass da auch ein Ehrenmord begangen wird. Selber rumtelefoniert in meiner Stadt und habe gemerkt, dass es total schwierig ist, dass die sofort eine Unterstützung kriegt. Und dann denke ich mir schon, in so einer Lage, warum kriegt die nicht sofort Polizeischutz? Ja? Warum bekommt nur Politiker Polizeischutz in der Bedrohungslage? Warum ist die Gesellschaft dann nicht konsequent genug und lässt so einen großen Anteil von Frauen eigentlich im Regen stehen?
Ja, und das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem ist, das sieht man ja auch nochmal daran, was wird investiert, um uns vor Terror zu schützen. Mhm. Natürlich jedes Terroropfer ist eins zu viel, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, der häuslichen Gewaltopfer unter deutschen Dächern und was wir da investieren, ja, also das ist wirklich ein Scherz.
Mhm. Frau Joel, haben Sie sich Hilfe von außen gesucht?
Ich habe versucht, mir Hilfe von außen zu suchen. Also ich bin auch 2 oder 3 Mal ins Frauenhaus gegangen, was eine gute Erfahrung war. Ich bin auch zu meinen Eltern geflohen, was eine weniger gute Erfahrung war. Also ich habe versucht, mir Hilfe zu holen. Aber es war oft inadäquate Hilfe. Also was oft passiert, auch gegenüber Frauen, die sich Hilfe suchen wollen oder auch schon im Vorfeld, ist so eine unglaubliche Bevormundung, die stattfindet, ne? Also mit den Frauen wird gesprochen, so sehr von oben herab, du musst doch und du kannst doch nicht. Und die anderen wissen, die Außenstehenden wissen ganz genau, was zu tun ist und fordern das auch. Und das ist genau die Position, aus der Täter heraus mit der Frau spricht. Er weiß, was richtig ist für sie. Also statt der Frau zuzuhören und sie ernst zu nehmen. Die Frauen sind ja mitnichten hilflose, sie sind in dieser Beziehung hilflos. Aber auch Frauen, die Gewalt erfahren von ihrem Partner, haben ja unglaubliche Ressourcen. Zum Beispiel einen Haushalt zu führen, ja, als Frau, einen Haushalt zu führen, berufstätig zu sein, Kinder großzuziehen und nebenher diese Erfahrung zu machen, ist, ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen, wenn ich sage, das ist eine unglaubliche Leistung. Was diese Frauen, der Kraftaufwand, den diese Frauen aufbringen, das wird unterschätzt.
Mhm. Mhm.
Und sie haben halt oft auch solche eben, dass man sich Oasen sucht, so kleine Inseln sucht, wo man dem Täter die Stirn bietet, ohne dass es ihm zu sehr auffällt, sodass es gefährlich werden könnte. Power and Control, das ist ein Buch aus Anfang der 90er Jahre. Übrigens, die Zahlen in dem Buch sind die gleichen wie heute. Es hat sich nichts geändert. Auch da ist es jede vierte Frau, jetzt ist es jede dritte Frau sogar. Also dort erzählt eine Frau, dass ihr Mann ihr verboten hat, auf dem Sofa zu sitzen, beziehungsweise auf der Kante des Sofas zu sitzen, weil das Sofa kaputt macht. Weil immer, wenn er aus dem Haus war, ist er auf dem Sofa rumgesprungen.
Okay.
Das sind so kleine... Also ich empfehle das nicht, das zu tun, statt ihn zu verlassen. Aber ich finde, auch das muss man anerkennen, dass diese Frauen Ressourcen haben, dass sie auch kompetent sind.
Ja.
Und oft wissen Frauen, auch wenn sie den Täter nicht verlassen, oft ist es auch ein Mechanismus, um mit der Situation umzugehen und um für die eigene Sicherheit zu sorgen. Weil auch das wieder ist eine Zahl von Evan Stark, dem US-Forensiker, 75% der schlimmsten Attacken auf Frauen, Mord inklusive, erfolgen, nachdem die Frau den Täter verlassen hat oder in der Verlassensphase.
Das ist so.
Ist das ein Grund, warum viele Frauen teilweise über Jahre und Jahrzehnte ein Leben in permanenter Angst führen, statt ihren Partner, ihren Peiniger zu verlassen, Frau Schrittler?
Ja, das ist ein Grund. Es gibt viele Gründe. Es gibt natürlich auch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie besser wird. Wer schon so lange an der Sache hingekämpft hat, hofft, dass es dann doch irgendwo einen Durchbruch gibt. Aber ich habe jetzt, als ich Frau Joel nochmal gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, warum gibt es keine Umfelder, die dann eben den Täter darauf hinweisen, dass er sich verändern muss. Ja, also das, wir wissen, es gibt natürlich schon die parteiliche jetzt Frauenarbeit, wo auch die Stärken der Frauen gesehen werden. Aber es wird viel zu wenig, also es gibt auch natürlich Interventionsprojekte, die auch dann mit Täterarbeit an die Täter herangehen. Aber es ist eigentlich sozusagen, es sind homöopathische Dosen dessen, was eigentlich notwendig wäre. Also in Wirklichkeit wäre es wichtig, dass eben natürlich die Frauen auch unterstützt werden und in ihrer Stärke gesehen werden, dass vor allen Dingen aber auch durch ganz konsequente Täterarbeit versucht, auf den Täter einzuwirken, dass er sich eine Verhaltensänderung hat. Und ich glaube, durch diese andere Reaktion der sozialen Umfelder, die sie nicht immer nur auf die Frau wirft und sagt, warum bleibt sie denn, sondern eher auf den Täter, warum tut er denn das, ja, dass das schon eine andere Perspektive wäre. Und wir müssen nicht immer festhängen an dem Bild, warum bleiben denn die Frauen, sondern warum können denn die Männer so lange sich so verhalten, ohne dass sie eine Reaktion auch der Gesellschaft und auch des Gesetzes bekommen.
Aber dennoch möchte ich es gerne verstehen, Frau Schwell. Sie schreiben, häusliche Gewalt ist ein, Zitat, komplexes, manipulatives System. Warum ist der Ausstieg aus diesem System für viele Frauen so schwer?
Der Täter installiert sich ja auch als ihre einzige Hoffnung und als ihre einzige Rettung. Er ist ja nicht nur der Mann, der sie schlägt oder misshandelt oder emotional misshandelt. Und es liegt auch sicherlich daran, dass sie sehr isoliert werden von ihrem Umfeld, von der Familie. Er ist praktisch ihre einzige Hoffnung. Also in Bezug auf Alkohol, meine Oma hat früher immer gesagt, wenn man betrunken war, also und ein Hangover hatte, dann sollte man am liebsten am nächsten Tag gleich noch einen trinken. Der Hund, der dich gebissen hat, der muss dich auch wieder lecken. Ja, also es ist eine traumatische Bindung auch.
Ja, und für den Täter ist natürlich sehr wenig Anreiz, sein Verhalten zu ändern von sich aus, weil er ist unglaublich erfolgreich damit. Wenn er langfristig seine Beziehung zerstört, gut, dann wird er relativ schnell, und auch das wissen wir ja aus der Forschung, relativ schnell die nächste Partnerin haben und es wird die nächste Gewaltdynamik entstehen. Und von daher ist es, wenn wir den Tätern Grenzen setzen wollen, unbedingt notwendig, dass das auch juristisch erfolgt, also dass Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte konsequent reagieren. Also dass wirklich die Gesellschaft von allen Seiten sagt, halt, stopp, wir akzeptieren das nicht. Und das vermisse ich nach wie vor. Also ich kann vielleicht mal die Zahlen aus Köln dazu sagen. Also wir hatten im letzten Jahr etwas über 1800 Einsätze wegen häuslicher Gewalt, also Polizeieinsätze. Und es sind von der Staatsanwaltschaft uns genau 13 Täter zugewiesen worden. Mhm. Na, das zeigt die homöopathische Dosis, die Sie da eben angesprochen haben, Frau Schröttle. Genau das ist das Problem. Es wird nicht so sein, dass wir mit der Täterarbeit alle Täter tatsächlich zu einer Verhaltensänderung bewegen können. Also selbst wenn wir alle Täter der Täterarbeit zuführen würden, würde es so gefährliche Täter geben, die auch weiterhin misshandelnd sein werden. Aber wir könnten doch mit einem ziemlich großen Anteil der Männer erfolgversprechend auch arbeiten. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass dieses gesellschaftliche Bewusstsein dafür noch wesentlich steigt. Und vielleicht mal die Zahlen auch, wie viel Geld dafür ausgegeben wird für Täterarbeit. Also erstmal ist es so, dass das längst kein flächendeckendes Angebot ist. Also in vielen ländlichen Räumen gibt es das gar nicht. Und in NRW hatten wir von der Landesregierung für 18 Täterarbeitsprojekte, die es in NRW gibt, hatten wir 680.000 ungefähr in dem Dreh Euro zur Verfügung. Wir können das ja mal ausrechnen, wie viel dann da auf den einzelnen Gewalttäter entfällt, der da ein halbes Jahr lang Programm machen soll, einmal die Woche, um sein Verhalten zu ändern.
Ja, ich denke, das Problem ist ja auch aus dieser Blase in der Täterarbeit, wo also den Tätern ein anderes Bild vermittelt werden sollen und andere Glaubensgrundsätze vermittelt werden sollen, geht er ja auch wieder raus in eine Gesellschaft, die wieder ganz anders redet, ne?
Genau, das ist auch ein Problem und das ist tatsächlich auch was, was uns Teilnehmer, die das Programm bei uns abgeschlossen haben, zurückmelden, dass sie ihre Umwelt auch ganz anders jetzt wahrnehmen und da wirklich auch gegen Widerstände arbeiten müssen, gegen Unverständnis arbeiten müssen. Ja, das ist tatsächlich ein Riesenthema. Wir kommen immer wieder auf dieses, das fällt mir auf, wir kommen immer wieder auf dieses Thema, welche Rolle spielt die Gesellschaft und die Geschlechterbilder, die wir in unserer Gesellschaft haben.
Ja. Tatort Ehe, wie bekämpft man häusliche Gewalt? Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, der Diplompsychologin Anja Steingen von der Fachstelle für Gewaltprävention der Arbeiterwohlfahrt in Köln, bei der Soziologin Dr. Monika Schröttle von der Universität Erlangen-Nürnberg und bei der Journalistin Antje Joel. Ihr Buch Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt, erscheint im Verlag Rowohlt. Diesen und andere Buchtipps zum Thema häusliche Gewalt finden Sie auch auf unserer Website swr2.de/forum. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Michael Riesel.